Ja, am Anfang seid ihr als lebendige Steine begrüßt worden, sozusagen jeder hier ein virtueller Legostein, Jesus Christus der Eckstein, über den man stolpern kann, also das ist auch sehr schmerzhaft, wenn man auf Legosteine tritt, wissen die Eltern unter euch. Ja, das bedeutet aber auch, dass das, was für uns heilig ist, das, was uns wirklich wichtig ist, das, worauf es ankommt, dass es halt eben nicht so einfach zu greifen und zu fassen ist. Also man kann nicht sagen, darauf kommt es an oder da musst du hin. Das Heilige macht sich für uns nicht an einem festen geografischen Bereich fest. Ich habe das schon mal gesagt, darauf ist schon mal hingewiesen worden, es kommt nicht auf die Steine an, sondern es kommt auf die Beine an. Wie zum Beispiel die von Abraham, der schon am Anfang der Bibel seine Beine in Bewegung setzt auf das Wort Gottes hin. Und die Geschichte, das ist die Abgrenzung zu dieser Geschichte hier. Die ist kurz vorher, steht in der Bibel, die Geschichte von dem Turmbau zu Babel. Das ist das Gegenteil. Das ist der Versuch, dass die Menschen versuchen, künstlich einen heiligen Bereich zu schaffen, künstlich sich zusammenzuscharren, zu konzentrieren, eine Wegmarke. Und ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Der Turmbau scheitert, was ja hier auch schon in dem Bild angedeutet ist. Und die Texte im Neuen Testament, die den heiligen Ort, den Tempel in der Gemeinschaft der Glaubenden lokalisieren, die beziehen sich dann auf solche alttestamentlichen Traditionen. Und wenn wir als Gemeinde eines Tages auf die Idee kommen sollten, dass die Gemeindearbeit in anderen Räumen einfacher wäre, dann könnten wir ohne weiteres hier das Grundstück halt verkaufen, ohne uns sorgen zu müssen, was denn hier geschehen würde. Emotional ist das natürlich eine andere Geschichte. Also hier an dem Grundstück, dem Gebäude, Kreuzstraße 7, hängen eine Menge Erinnerungen und Erfahrungen. Jonas, ich sehe dich gerade hier, du bist hier getauft worden. Das macht was mit einem. Aber wir wissen auch, dass Gott hier nicht nur an diesem Ort zu finden ist. Wir haben vor kurzem Himmelfahrt gefeiert, also am vergangenen Donnerstag. Und ich denke, damit hat auch der Flummi und der Heißluftballon von den Kindern etwas zu tun. Und Jesus sagt kurz vor der Himmelfahrt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und durch die Gegenwart des Heiligen Geistes denn zu Pfingsten, da erfüllt sich dann diese Zusage. Und darum müssen wir, wenn wir beten, nicht extra hierher kommen. Gott hört und sieht uns überall. Und darum zerreißt am Karfreitag auch der Vorhang im Tempel, weil Gott uns durch das Opfer Jesu im Heiligen Geist nahe ist, in der Gemeinschaft als Nachfolger Jesu. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Als Gemeinde sind wir der Leib Christi mit Jesus als dem Haupt. Das ist eben auch in den Liedern schon angeklungen. Oder um den gleichen Sachverhalt in dem Bild des Tempels auszudrücken, wie wir es in der Schriftlesung haben. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und dementsprechend hier die Räume, das sind Hilfsmittel. Manchmal erfahren wir ihn hier, am Sonntag mitten unter den anderen. Manchmal spüren wir diese heilige Nähe auch mitten im Alltag, vielleicht auf der Arbeit, aber möglicherweise auch nach einer anstrengenden Wanderung hoch hinauf auf den Brocken bei einer herrlichen Aussicht. Geht auch, wenn nicht mehr so viele Bäume da sind. Wir brauchen von Zeit zu Zeit solche Augenblicke, in denen wir die Gegenwart Gottes spüren können. Entscheidend ist aber etwas anderes, dass er uns durch den Heiligen Geist immer nahe ist, so wie er es uns in der Bibel zugesagt ist. Also Gott ist auch dann da, wenn wir ihn nicht spüren. Und dann kommt es darauf an, in solchen Situationen zu sagen, Gott, ich glaube dir, dass du da bist, auch wenn ich dich nicht spüre. Weil Jesus für uns gestorben ist. Unsere Schuld trennt uns nicht mehr von ihm. Zur Zeit Davids war das noch anders. Und wir nehmen heute die Predigtreihe über sein Leben wieder auf. Und zuletzt hatte ich im März über die Freundschaft Davids zu Jonathan gepredigt gehabt. Also die beiden waren eng befreundet und lange hatten beide noch gehofft, dass König Saul, der Vater von Jonathan, den Bogen wieder kriegen würde und den Wert Davids für sich erkennen würde. Aber in dem Augenblick, als klar geworden war, dass alle Interventionen von Jonathan zugunsten von Davids Saul nicht davon abhalten werden, Saul zu töten, mussten sich die beiden trennen. Beide merkten, dass Saul nicht imstande sein würde, seine Eifersucht aus Gründen der Staatsräson hinten anzustellen. Egal, wie oft David ihm seine Loyalität auch zeigen würde. Darum flüchtet David. Und diese Flucht, die muss sich ganz überstürzt ergeben haben. Denn in unserem Predigttext, davon ist heute die Rede, dass David abgehetzt im Hauptheiligtum Israels in der Priesterstadt Nob eintrifft, das vom Priester Ahimelech geleitet wird. Ja, zu jener Zeit, das war so. Die Menschen mussten extra zum Heiligtum kommen, wenn sie sich der Nähe Gottes vergewissern wollten. Und dort suchten sie dann die Nähe Gottes. Dort baten sie um Vergebung. Und dort baten sie den Priester, Gott stellvertretend für sie zu befragen. Oder dorthin flüchteten sie als Heiligtumsasylanten. Und dann musste der Priester über die Aufnahme entscheiden. So sieht der Alltag von Ahimelech, dem Priester in Nob, aus. Seine Entscheidung hat er als Hüter des Heiligtums zu treffen, des heiligen Bezirks, dem Ort der Begegnung mit Gott. Heute gibt es solche Priester nicht mehr. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, wenn wir uns mit der Geschichte beschäftigen, weil ein festes, geografisch lokalisiertes Heiligtum wie das in Nob uns auch Dinge, die über die oft nicht so einfach greifbare Gegenwart Jesu in unserer Mitte beibringen kann. Wenn David auf Ahimelech trifft, dann kommen zwei Männer zusammen, die sich gut kennen. Als David noch General Sauls war, war er oft zu Ahimelech gekommen, damit er Gott für ihn um Rat fragte. Ich lese den Predigttext, 1. Samuel 21, die Verse 2 bis 11a. David ging zum Priester Ahimelech in die Stadt Nob. Als Ahimelech ihn sah, war er erschrocken. Warum bist du allein, fragte er. Warum ist niemand bei dir? Der König hat mir einen Auftrag gegeben, antwortete David. Ich darf niemandem etwas darüber erzählen. Meine Männer haben Befehl, sich mir erst später anzuschließen. Was hast du zu essen hier? Gib mir 5 Brote oder was du sonst gerade da hast. Wir haben kein gewöhnliches Brot da, entgegnete der Priester, sondern nur das heilige Brot. Ich darf es dir nur geben, wenn sich deine Männer in letzter Zeit von Frauen ferngehalten haben. Meine Männer konnten schon seit Tagen nicht mehr mit Frauen zusammen sein, erwiderte David. Als wir loszogen, waren sie rein, obwohl es nur ein gewöhnliches Vorhaben war. Wie viel mehr werden sie heute rein sein? Weil kein anderes Brot zur Verfügung stand, gab der Priester ihm das heilige Brot. Diese Schaubrote, die dem Herrn im Heiligtum geweiht wurden, waren gerade an diesem Tag durch frisches Brot ersetzt worden. Nun hielt sich an diesem Tag auch der Edomiter Doeg, der Aufseher über alle Hirten Sauls, im Heiligtum des Herrn auf. David fragte Ahimelech, hast du vielleicht ein Speer oder ein Schwert? Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich nicht einmal Zeit hatte, eine Waffe mitzunehmen. Ich habe nur das Schwert des Philisters Goliath, den du im Tal der Eichen getötet hast, antwortete der Priester. Es liegt in einem Mantel gewickelt hinter dem Priesterschurz. Nimm es, wenn du willst, denn etwas anderes gibt es hier nicht. Ein besseres Schwert gibt es nicht, sagte David. Gib es mir. So floh David weiter vor Saul. Wie gesagt, der Priester Ahimelech kennt David gut. Und jetzt ist er entsetzt, als David zu ihm kommt, weil dieser auf ihn so wirkt, wie sonst die gehetzten Flüchtlinge, die oft den heiligen Bezirk mit letzter Kraft erreichen. Und Ahimelech kann sich aber nicht vorstellen, dass David die Gnade Sauls verloren hat. Und darum nimmt er diese ganzen Notlügen ab, die David vorbringt. Ahimelech nimmt David auf und damit ist dieser in Sicherheit. Und zwischen den Zeilen merken wir die Gefahr, in der David gestanden hatte. David ist ja ein Mensch, der in seinem Alltag aus der Beziehung zu Gott her lebt. Mit einem sehr tiefen Respekt für Saul als den von Gott gesalbten König. Für David ist die eigene Salbung, also er hat ja auch die Salbung, ist ja nichts, was er hat, sondern etwas, was er lebt. In erster Linie eine Verpflichtung, ein Anspruch. Von der Beziehung zu Gott her betet er und dient er als ein Gesalbter. Nie würde er sich gegen Saul als König stellen. Und darum ist Saul für David eine echte Bedrohung, weil nämlich dieser ihm gegenüber keine Skrupel kennt. Gerade weil er so anders als David ist, bedroht er mit seinem Egoismus David, mit seiner ganzheitlichen geistlichen Beziehung zu Gott. Nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Und David steht in der Gefahr, sich von Saul auf dessen Ebene runterziehen zu lassen. Und darum flieht er ins Heiligtum, in der Hoffnung, dort zur Ruhe zu kommen, dort eine Atempause zu finden, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Und Ahimelech, der gibt ihm diese Pause. Und eine Pause, die nur dadurch möglich wird, dass David ihn anlügt. Der Predigttext fällt an dieser Stelle kein Urteil. Und wir merken ja praktisch, was das heißt, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Also das heißt nicht, dass bestimmte Menschen sich alles rausnehmen dürfen, sondern dass es heißt, dass Schuld nicht das Ende sein muss. Es kommt darauf an, dass wir, wenn wir schuldig werden, Buße tun können, wir um Entschuldigung bitten. Also David ist für uns ein Vorbild, nicht in moralischer Hinsicht. Und das ist ja auch so, darum fühlen wir uns ja im Zusammenhang mit David nicht minderwertig, weil wir merken, er ist ein Mensch, so wie du und ich. Das Vorbildhafte an David besteht darin, dass er in der Beziehung zu Gott nicht aufgibt. Dass er nicht am Boden liegen bleibt, wenn er fällt. Das Vorbildhafte liegt darin, dass David authentisch ist. Davids Leben ist nicht ideal, aber echt. Und darum geht es in dieser Predigtreihe, halt eben nicht um Davids Verhalten, sondern darum, dass er es schafft, mitten in den ganzen Herausforderungen des Lebens, den daraus resultierenden faulen Kompromissen und Notlügen mit Gott in Verbindung zu bleiben. David, der führt kein vollkommenes Leben, aber er ist in der Lage, sich zu demütigen, umzukehren und immer wieder die Nähe Gottes zu suchen. Nicht darin, wie Ahimelech unter Vorspiegelung eines geheimen königlichen Auftrags dazu bringt, ihm die Schaubrote zu überlassen. So sieht das aus. Also so, das ist so ein Modell. Die Schaubrote, die erinnern an die feierliche Mahlzeit der Ältesten auf dem Berg Sinai in der Gegenwart Gottes. Jeden Sabbat wurden sie durch neu gebackene Brote ersetzt. Und die Schaubrote waren eigentlich den Priestern zum Essen vorbehalten. Und da Ahimelech macht eine Ausnahme und gibt sie ihm. Und wir merken, wir haben es hier mit einem Priester zu tun, der ist nicht pingelig. Ahimelech versucht nicht die Unversehrtheit des Heiligtums um jeden Preis zu bewahren, sondern Ahimelech handelt vielmehr entsprechend dem Geist, der hinter den Geboten steht. Und das ist so ganz interessant, 1000 Jahre später wird Jesus dieses Verhalten würdigen. Also die Jünger reißen ja eines Sabbats, da reißen sie so Ehren aus und dann weist er die Pharisäer, die sagen, deine Jünger haben hier das und das gemacht, dann weist David auf diese Geschichte hin. Ja, also David, der bekommt Brot und dann fragt er noch nach einer Waffe und er hält daraufhin das Schwert Goliaths. Und das war, also können wir uns vorstellen, wenn so ein Schwert im Heiligtum ist, das war besonders sorgfältig aufbewahrt worden, eingewickelt, um es vor Beschädigung und Kratzern zu schützen. Und möglicherweise wurde das in bestimmten Abständen immer wieder mal als Zeichen der Macht Gottes präsentiert zur Stärkung des Vertrauens in Gott. Und es ist schon krass, es ist im Grunde halt inzwischen ein sakraler Gegenstand. Und der Ahimelech hat auch hier keine Schwierigkeiten, der Bitte Davids zu folgen. Also wenn jetzt hier einer ankäme und sagte, ja hier, ich brauche die Bibel da vorne, also ich weiß nicht, ob ich sie ihm geben würde, also spontan. Ne? Beide Male im Zusammenhang mit dem Boten und also mit dem Broten und dem Schwert setzt er nicht so die Prinzipien des heiligen Bezirks an erster Stelle, sondern sieht die Hilfsbedürftigkeit Davids, die ihm wichtiger ist. Wir haben hier zwei Menschen, die haben an sich erstmal unterschiedliche Vorstellungen von einem heiligen Ort. Also Davids Vorstellung ist von seiner Zeit in der Steppe beim Schafehüten geprägt, als er Gott als denjenigen erfahren hat, der bei ihm ist, egal wo er sich selbst gerade befand. Und Ahimelech ist der Vertreter eines fest abgegrenzten heiligen Bezirks. Klar, Ahimelech ist der Profi, David der Amateur. Und trotzdem gibt Ahimelech dem David Raum für sein Gottesverständnis. Obwohl das für ihn heißt, dass er von seinen Regeln und Prinzipien abweichen muss. Ahimelech hat die innere Größe, das zuzulassen. Ein heiliger Ort, das ist auf der einen Seite ein Ort der Wahrheit, ein Schutzraum, in dem ich vertrauen kann, ein Ort, an dem Gott das letzte Wort hat, ein Ort, in dem ich eine Atmosphäre habe, die mich näher zu Gott bringt, ein Ort, an dem es mir leicht fällt zu beten, dem ich die Anwesenheit Gottes spüre. Ein heiliger Ort ist aber auch ein Ort, an dem ich Hilfe für den Notfall kriege, Brot für den Weg und Schwert für den Kampf. Also mit leeren Magen und ohne Waffe war David in das Heiligtum gekommen und er verlässt es mit vollem Magen und bereit für einen ermüdenden Kampf. Und der US-amerikanische Theologe Eugene Peterson weist in einer Auslegung dieser Geschichte darauf hin, dass so die beiden Begriffe Brot und Schwert in der Bibel, die werden oft mit dem Wort Gottes in Verbindung gebracht. Also Gottes Wort ist Brot, Gottes Wort ist ein Schwert. Und ich bin mir sicher, das haben viele von euch, die hier sitzen, schon erfahren, dass es einen Bibelvers gibt, der in einer bestimmten krisenhaften Situation hineingesprochen wird, einen plötzlich eine ganz tiefe Zufriedenheit gibt, eine geistliche Sättigung. Und ihr merkt auf einmal, ihr habt euch irgendwo schwach gefühlt und ihr wart irgendwie bedroht. Und dann auf einmal merkt ihr, dieser Bibelvers spricht zu euch, und dann ist wieder Lebenskraft da. Energie, um wieder vorwärts zu gehen. Oder vielleicht fiel euch auch eine biblische Geschichte ein, in der die Protagonisten das dann so oder so gemacht haben. Das war für euch irgendwie auch eine Inspiration. Wir haben als Christen keinen fest eingegrenzten heiligen Ort. Aber wir brauchen trotzdem Orte, an denen wir hinflüchten können, um uns mit dem, was lebensnotwendig ist, zu versorgen. Und du hast vorhin auch so eine Geschichte erzählt, wie du vor 35 Jahren oder so auch jemanden hattest, zu dem du hinflüchten konntest. Und dann hinterher erfahren hast, ja, das war umgekehrt, war das auch so. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht, dass wir Gemeinschaft finden, in der wir uns austauschen können und sicher sein können. Um in einer gefährlichen Welt, die dem Glauben feindlich gegenübersteht, leben zu können. Jetzt ist es so, neben Ahimelech und David wird in diesem Text noch ein weiterer Mann mit Namen erwähnt. Und zwar ein Edomiter namens Doeg. Doeg ist ein hoher Beamter Sauls, der dessen Kleinviehherden verwaltet. Sozusagen, also wir würden sagen, halt ein Staatssekretär. Als einer, der viel mit Saul zu tun gehabt hatte, kannte er natürlich David auch. Und aus der Perspektive des Beobachters hat er auch dann halt mitbekommen, wie sich die Beziehung von Saul und David immer weiter auch verschlechtert hat. Und er wusste auch, woran das lag. Er weiß, dass das eigentlich nicht die Schuld Davids ist. Doeg ist an diesem Tag nicht zufällig im Heiligtum. Wörtlich heißt es, er ist eingeschlossen vor dem Herrn. Also das geht um irgendeinen bestimmten Ritus, den kennen wir heute nicht mehr, den dieser an diesem Tag abzuleisten hat. Und dabei merkt er sich genau, was an diesem Tag im Heiligtum vor sich geht. Er ist an diesem Tag im Heiligtum, genau wie David, jedoch nicht aus Interesse an Gott. Doeg ist kein Mann, der das Heiligtum als Bedürftiger betritt, so wie David, atemlos und verspitzt. Doeg, der hat sich vorbereitet auf den Tag. Er kommt korrekt an, nicht verletzbar und auch zielstrebig. Und wenn er an diesem Ort ins Heiligtum kommt, dann geht es ihm in Wirklichkeit um sein eigenes Vorwärtskommen und nicht darum, über Gott nachzudenken. Und das, was er an diesem Tag sieht und mitbekommt, das behält er in Erinnerung, um es zu gegebener Zeit zu seinem eigenen Vorteil einsetzen zu können. Und dieser Augenblick kommt schon kurze Zeit später im Kreis von Sauls Kabinett. Also da beschuldigt Saul seine Leute, heimlich auf der Seite Davids zu sein und gemeinsame Sachen mit Jonathan zu machen. Und in dieser Situation rückt Doeg mit der Information raus. Ich lese nochmal 1. Samuel 22, Abvers 9. Da sagte der Edomiter Doeg, der sich unter den Männern Sauls befand, ich habe gesehen, wie der Sohn Isais nach Nob zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs, kam. Ahimelech befragte für ihn den Herrn, dann gab er ihm zu essen und das Schwert des Philisters Goliath. Ihr könnt euch vorstellen, Saul, der reagiert prompt, lädt Ahimelech und seine Sippe vor und konfrontiert ihn mit den Vorwürfen. Und Ahimelech rechtfertigt sich. Er weist darauf hin, dass er David stets als loyalen Diener Sauls wahrgenommen habe und ihn in dieser Funktion unterstützt hatte. Ihm sei nicht klar gewesen, dass er nun ein Gegner sei. Saul lässt das nicht gelten. Und Saul ordnet sofort die Hinrichtung von ihm und von der ganzen Sippe an. Aber Sauls Leibwache weigert sich, den Befehl auszuführen. Sie sind ihrem König treu genug, um ihn hier den Gehorsam zu verweigern. Und sie wissen, dass es Situationen gibt, in denen man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Daraufhin gibt Saul Doeg den Befehl, die Hinrichtung durchzuführen. Und ein Befehl, dem Doeg auch ohne Zögern nachkommt. Zuerst tötet Doeg die 85 wehrlosen Priester, die vor dem König stehen. Anschließend wird unter seiner Führung der ganze Ort Nob vollständig ausgelöscht. Und ich bin mir sicher, Doeg führt diese blutige Arbeit ohne Zögern und Zweifeln aus. Was Doeg an diesem Tag im Heiligtum empfangen hatte, nutzt er aus, um vorwärts zu kommen. Voller Verachtung für den Flüchtling David und jeden, der ihn dabei unterstützt hatte. Nur ein Sohn Ahimelechs namens Abjatar überlebt das Massaker. Er flüchtet zu David und erzählt ihm, was geschehen ist. Und David erinnert sich dann, da war der Doeg. Und verarbeitet seinen Ärger wie so oft im Gebet. Und wir finden dieses Gebet in der Bibel, das ist der 52. Psalm. Den lese ich mal. Da betet David, was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, da doch Gottes Güte noch täglich währt. Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Du redest gern alles, was zum Verderben dient, mit falscher Zunge. Darum wird dich auch Gott für immer zerstören, dich zerschlagen und aus deinem Zelte reißen und aus dem Lande der Lebendigen ausrottnet. Und die Gerechten werden es sehen und sich fürchten und werden seiner lachen. Siehe, das ist der Mann, der nicht Gott für seinen Trost hielt, sondern verließ sich auf seinen großen Reichtum und nahm Zuflucht bei seinem verderblichen Tun. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig. Ich danke dir ewiglich, denn du hast es getan. Ich will harren auf deinen Namen vor deinen Heiligen, denn er ist gut. Ja, das ist die Geschichte, um die es heute geht. Und wir merken, oder wir haben schon erfahren, heilige Orte sind nicht immer einfach zu identifizieren. Und natürlich ist da zuallererst die Sehnsucht nach dem Heiligen, die uns hierher sonntags in den Gottesdienst führt. Und oft genug entdecken wir in der Gemeinschaft hier der Heiligen auch das, was wir suchen. Aber nicht immer. Und manchmal werden wir den Gottesdienst ziemlich frustriert verlassen, weil wir Gott nicht hier an diesem Ort festnageln können. Aber auf der anderen Seite kann es auch passieren, dass er sich uns vollkommen überraschend zeigt, mitten im Alltag, so wie Mose, der erlebt ja plötzlich, dass der Dornbusch brennt. In einer Situation, in der wir uns vielleicht gar nicht so heilig fühlen, so wie sich David an jedem Tag sicherlich auch nicht so heilig gefühlt hat. David wird viel zu sehr damit beschäftigt, gewesen sein, Saul zu entkommen und erst im Nachhinein verstanden haben, was da vor sich ging. Heilige Orte sind nicht immer so einfach zu identifizieren. Und darum kann uns in dieser Geschichte helfen, weil es, wie gesagt, hier um einen festen Ort geht. Es kann zum Beispiel sein, dass du plötzlich und unverhofft vor einem abgehetzten Menschen wie David stehst. Kannst du dann ein Ahimelech für ihn werden, ihm Stärkung vermitteln, ihm das geben, was er braucht? Auch mal vielleicht von deinen Prinzipien abweichen, die sonst immer gut und sinnvoll sind. Im Neuen Testament werden wir zu Priestern berufen, zu Mittlern, indem wir die Menschen in unserer Umgebung mit Gott in Verbindung bringen. Ist dir das klar, dass du ein Priester bist? Dass da, wo du bist, praktisch ein Haus Gottes ist? Vielleicht wird aber auch jemand anders zum Priester für dich. Vielleicht bist du selbst der Gehetzte und der Flüchtende und du betrittst so einen Ort schwach und hungrig. Und auf einmal merkst du, wie sich was verändert. Du spürst auf einmal Gott und du merkst, wie der Hunger gestillt wird. Und du merkst, wie du auf einmal Kraft bekommst. Und du erinnerst dich an Erfahrungen mit Gott von früher. Und auf einmal fällt dir wieder etwas in die Hände, ein Gegenstand, mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast. Und du weißt, seinesgleichen gibt es nicht, gib mir's. Irgendwann lassen wir dann wieder den Ort hinter uns, aber als gestärkte, belebte und erlöste Menschen. Aber die Geschichte mahnt uns, dass es uns auch so wie Doeg ergehen kann. Und als ich hier die Bilder so zusammengestellt habe, habe ich gemerkt, zwischen Ahimelech und Doeg, da ist so von der Optik her gar kein großer Unterschied. Das hat der mittelalterliche Maler irgendwie die beiden ganz ähnlich gemalt. Und an heiligen Orten können sich auch wirklich schreckliche Dinge auch ereignen. Wenn es nur um das Ritual geht und nicht um Gott dahinter. Und wenn das korrekte Ritual dir dazu dient, dich abzugrenzen von Menschen, die nicht so fromm sind wie du, von Menschen, die ihr Leben nicht so gut auf die Reihe kriegen wie du, die verschwitzt sind, die sichtbar unruhig wirken und sich anscheinend auch nicht richtig konzentrieren können, von Menschen, die du vielleicht verachtest. Manchmal dient uns unser Glaube dazu, um ein Gefühl der Überlegenheit zu kultivieren. Und manchmal soll es auch schon vorgekommen sein, dass sich Menschen während der Predigt überlegt haben, wie sie ihren Rivalen irgendwo auf der Arbeit vielleicht oder in der Familie am besten ausboten können. Menschen, die deren Meinung nach zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Manchmal schaffen wir es so wie Doeg, unseren Hass und unsere Böswilligkeit religiös zu ummänteln. Heilige Orte steuern wir meistens ganz bewusst an. Manchmal stoßen wir uns auch ganz unverhofft auf sie. Plötzlich merkst du, Gott ist da. Vielleicht sitzt du hier, vielleicht machst du auf einer Wanderung an einem schönen Ort Halt oder sitzt da hinten unter dem tausendjährigen Rosenstock. Wenn du dir auf einmal der Gegenwart Gottes bewusst wirst, dann wirst du diesen Ort entweder als ein besserer oder als ein schlechterer Mensch verlassen. Wenn du dorthin kommst, um dich von anderen gewöhnlichen Dingen und Menschen abzugrenzen, wirst du wahrscheinlich als ein schlechterer Mensch wieder gehen. Du wirst als eine Art Doeg diesen Ort verlassen, als jemand, der nur sich und seine eigene Vorstellung von Gott sieht. Und es kann sein, dass du dich dann daraufhin in den Heiligen Krieg begibst, als eine Art Kreuzfahrer. Und das kann jedem passieren. Und das Er passiert selbst dem Petrus in der Gegenwart Jesu, als er dem Knecht des hohen Priesters das Ohr abgeschlagen hat. Wenn du diesen Ort aber hungrig und bedürftig betrittst, wenn du dir erlaubst, vor Gott und Menschen auch verletzlich zu sein, und wenn du geradeaus vielleicht sogar kämpferisch sagst, was du brauchst, dann wirst du diesen Ort mit Sicherheit als ein besserer Mensch verlassen. Du wirst das Heiligtum so wie David verlassen, dankbar am Leben zu sein und dankbar für die Erfahrung, von Gott selbst versorgt worden zu sein, in deiner alltäglichen Bedürftigkeit. Amen.